Werkbank Podcast. Aus dem Basislager Coworking Leipzig. Mit eurem Kollegen Marco Weichold.
Herzlich willkommen an der Werkbank im Podcast im Basislager. Heute in vereinten Kräften mit Rostock und Leipzig vereint. Wir sitzen hier gemeinsam in Texas, in Austin. Herzlich willkommen, Max.
Hi, moin.
Magst du uns kurz erklären, was wir hier machen und wo wir hier sitzen und warum das alles gerade ziemlich witzig ist?
Wir sitzen in unserem Airbnb, was so am East End der Stadt ist. Und dieses Airbnb ist eine Mischung aus Schlaf, Ess, Küchen, Wohnzimmer.
All in one.
Wir haben das Mikrofon in einer Kaffeekanne. Wir haben zwei Gewürzmühlen als Stützen und alles mit Kissen und Handtüchern ausgekleidet, um einigermaßen dafür zu sorgen, dass wir eine podcastreife Soundkulisse hier schaffen können.
Wir sind on the road und da muss man improvisieren, aber auch das gehört zum Startup-Leben.
Absolut.
Vielleicht können wir ganz kurz nochmal erklären, warum wir hier sind so weit weg und warum in Deutschland schon alle wieder schlafen gehen und hier noch die Sonne prügelwarm gerade auf uns herabscheint.
Ja. Es gibt ein Indoor-Outdoor-Temperaturunterschied von 80 Grad wahrscheinlich, also während draußen irgendwie die Brandvorstufe von 29 Grad existiert, ist hier drin so fluffige 15 gefühlt durch die Klimaanlage. Aber das ist hier so.
Genau, wir haben uns auf die Reise gemacht. Wir sind bei der South by Southwest, einer Tech Innovators Creators Messe, die, wie ich gelernt habe, so alt ist wie ich selber, findet jetzt gerade zum 35. Mal statt in Austin, mitten in Texas. Und wir haben uns das mal angeguckt aus einer Perspektive eines Startup-Hubs, von zweien sogar, in Rostock und in Leipzig. Max, magst du uns kurz erzählen, die Größe? Gib uns mal eine Idee, was hier so genau passiert bei der Veranstaltung.
Also wie wir mitgekriegt haben, sind hier wohl innerhalb dieser 10 Tage, die Konferenz oder dieses Event ist es ja, es baut sich so ein bisschen zusammen aus der klassischen Conference und Convention über Tech-Themen und Art viel. Es geht dann aber eher so in die kreative zweite Schiene über das Filmfestival, was insgesamt eine Woche, glaube ich, geht. Und dann jetzt rundet es quasi mit dem Music Festival ab. Und diese Event-Kumulation führt immerhin dazu, dass knapp 75.000 Menschen aus wirklich allen möglichen Ländern, Nationalitäten eben hier sind, um sich das anzuhören, anzuschauen.
Und teilweise aber auch große Namen. Also wir saßen dann bei Michael Dell, dem Gründer vom großen Hardware-Unternehmen. Beim Gründer von Zapier haben wir gesessen. Wir waren bei Leuten, die halt plötzlich super zugänglich waren, einfach weil sie halt hier zu Hause sind. Und Austin tatsächlich auch ein Tech-Hub geworden ist. Also eine Zentrale für ganz, ganz viele Unternehmen, die sich hier jetzt gerade ansiedeln und auch teilweise ja rüberwandern aus dem Silicon Valley.
Absolut. Also man hat das so gemerkt, wie Tech eine ganz, ganz große Rolle spielt während der Tage auch. Gerade so die erste Zeit war super, fast schon geflutet, überall Blockchains, NFT. Man kam eigentlich nicht dran vorbei. Poster bestanden eigentlich nur noch aus QR-Codes und einer Headline, damit man so grob weiß, ist das ein Fahndungsfoto oder soll ich hier was kaufen?
Ich habe mich so ein bisschen ertappt, weil ich wollte dieses Tech-Update tatsächlich mitnehmen, aber auch so ein bisschen hinter die Buzzwords gucken. Also ja, es fällt schon auf, wenn man durch das Programm so scrollt, es gibt ein Thema, du kommst an diesem Web 3 nicht mehr vorbei. NFTs hier für Online-Marketing und die große Art-Szene, die sich tatsächlich da gerade drauf stürzt und was da gerade an Wertschöpfung, können wir gleich nochmal drüber diskutieren, über Sinn und Sinnhaftigkeit. Ist es eine Daddelei? Ist Krypto eine Zukunft? Ist es ein komplett neuer Markt? Oder ist es was für Rich Kids, um sich irgendwie die Grafikkarten nach Hause zu stellen und CO2 zu verbraten. Also ich glaube schon, dass das ein großer Diskussionspunkt ist und also ich glaube auch eine große Grundhaltung war so ein Tech-Optimismus. Also es war immer ganz, ganz viel, das ist das Größte, das Schnellste, das was auch immer. Ne? Es waren ganz, ganz viele Revolutionen wurden hier angedeutet, die vielleicht passieren, vielleicht auch nicht. Aber alles war shiny und schön und toll präsentiert und ich glaube auch, also pitchen können sie die Amis. Also ich glaube, jemand, der in Sales ist, der kann hier viel, viel lernen.
Also ich glaube, aber was ich wiederum, also ja, genau, dieser Optimismus oder dieses sehr forward-thinking und Pro-Einstellung. Aber was ich in dem Moment wieder cool finde, dass man echt das Gefühl hat, dass sich in dem Moment sehr viele Menschen aus sehr vielen Teilen der Erde mit dem gleichen Thema live beschäftigen. Und ja, man hat so das Gefühl, man ist bei so einem Momentum dabei, was sich gerade kreiert, dass man, also ich selbst bin auch, ne, also vor Web3, ja, man hat sich damit beschäftigt, im Metaverse, man kriegt ja damit irgendwie Kontakt, wenn man technologisch interessiert ist. Aber ehrlich gesagt, die Tiefe war immer so, ja, das hebst du dir dann nochmal auf. Und jetzt bist du da irgendwie so im kalten Wasser drin, merkst aber, dass alle irgendwie in die gleiche Richtung schwimmen und du brauchst einfach nur hinterher und du nimmst so viel mit und ja, kannst jetzt auch das Thema wieder in die Heimat sozusagen transportieren. Und ich glaube, das ist das so ein Ankerpunkt, sag ich mal, wie diese Konferenz jetzt für die Welt, wenn man jetzt mal größer denkt, sehr spannend ist, weil man nicht einfach nur durch irgendeine TV-Show oder irgendeinen TED-Talk mal so punktuell aus der Ferne so eine Injektion kriegt für sich als Mensch, sondern dass man das irgendwie live erlebt und diskutiert und wieder mitnehmen kann, um es dann hoffentlich in welcher Form auch immer in eine Umsetzung zu bringen. Und das fand ich irgendwie cool, dieses so ein bisschen let's start something new, dass man so eine Aufbruchsstimmung irgendwie gemerkt hat.
Ja, ich glaube, also es kam ganz häufig der Satz, we are very early on. Ne? Wir sind jetzt ganz am Anfang dabei und ihr seid jetzt hier gerade diejenigen, die...
Die Visionäre, so, die Pioniere. So.
Genau, tragt es nach Hause und baut die neue Welt zusammen. Ja. So fühlt es sich schon an, dass man hier bei einem Treffpunkt von Menschen ist, die das leisten können. Auch ne, Execution, das eine ist die große Idee und Vision zu haben, aber das andere ist das auch umzusetzen und da also auf die neue Welt, in die neuen Märkte Geschäftsmodelle zu bauen. Und das dort umzusetzen. Und das finde ich eine riesengroße Chance. Das ist, glaube ich, tatsächlich einen Mehrwert, den wir vielleicht mitbringen und den wir, also ich hätte ihn definitiv nicht gehabt, wenn ich zu Hause gesessen hätte und den, also es war jetzt die erste riesengroße Konferenz seit, was, 2 Jahren oder so. Also es war schon manchmal ein bisschen befremdlich, mit 400 Menschen gleichzeitig in einem Raum zu sitzen. Aber ich weiß genau, ich hätte, wenn ich die gleiche Keynote von zu Hause gehört hätte, ich hätte nebenbei 2, 3 andere Sachen
gemacht. Du hättest jetzt nicht 2 NFTs.
Das stimmt, auch das, ja.
Erzähl mal.
Ich gebe zu, ich wurde angesteckt. aber es ist auch so, wenn man den ganzen Tag
sich nur technisch angesteckt, gemerkt.
Das stimmt.
Ist so ein Thema.
In Deutschland schon, hier irgendwie nicht, egal. Genau, ich wurde quasi vom großen Hype mitgerissen und habe mich dann mal umgeschaut und ein Wallet eingerichtet und habe gesagt, okay, ich will es verstehen, ich will jetzt einfach, ist es Spielerei, ist es einfach nur ein Bild und warum sollte ich das jetzt besitzen, was ist denn der Mehrwert von einem NFT? Vielleicht ganz kurz für die, die es zum ersten Mal hören oder noch nicht so tief drin sind, ein NFT ist quasi ein digitales Asset, also ein das kann ein Bild sein, das kann aber auch ein Foto sein oder eine Musikdatei zum Beispiel, an denen man Rechte erwerben kann. Und durch die dahinterliegende Blockchain kann man einfach und nachvollziehbar und angeblich auch nicht veränderbar darstellen, wem ein bestimmtes digitales Produkt gehört. Sodass man in dieser digitalen Welt quasi eine komplett neue Ökonomie aufbauen kann und die Rechte an einem bestimmten Kunstwerk oder an einem Musikstück erwerben kann, daraus dann Merch bauen kann, daraus sich Avatare basteln kann fürs Metaverse und wie auch immer. Also es sind eigentlich erstmal die Rechte an einem bestimmten kreativen Etwas. Und die South by Southwest Konferenz hat selber auch NFTs natürlich eine Collection rausgegeben und da konnte ich nicht widerstehen und musste, nachdem ich das Wallet dann hatte und es überhaupt irgendwo speichern konnte, ich habe jetzt so eine lustige Adresse und da kann man Ether hin und her schicken und kann sich aber auch JPEGs, das ist im Prinzip wie so ein Next Level eBay, stelle ich mir gerade vor, für digitale Produkte.
Ja, ich glaube auch, das ist das, was glaube ich am spannendsten ist mit der ganzen NFT-Welt, ist halt, dass sich das irgendwie rauskristallisiert, ist es mehr so ein Collectibles- und Ebay-Ding irgendwo. Mhm. Also ich besitze jetzt dieses eine Foto von, was weiß ich, Lady Gaga, so, was irgendwo geschossen wurde. Und das gibt es halt einmalig. Das hat der Fotograf oder Fotografin in die Blockchain quasi gepackt oder als NFT angeboten. Und ich habe das jetzt. Und dadurch habe ich natürlich ein Unikat, was per se, also wie Kunstsammlungen beispielsweise auch. Ich finde diesen Vergleich immer am passendsten, weil man es sich am besten vorstellen kann. Mhm. Zu sagen, ich habe diese eine Mona Lisa, so nach dem Motto. Also das heißt, das Thema Sammeln und einfach für sich eine Begeisterung daran zu haben und gleichzeitig aber das Thema, wie entwickelt sich ein Wert? Also ich erinnere mich an einen relativ frühzeitigen Spaziergang, den wir hatten und da irgendwie die Stunde zu Fuß Richtung Downtown darüber philosophiert haben, ob das eigentlich mehr so ein Trading-Börsenartiges Ding ist, also ob man eher sagt, wie ziehen sich denn die Preise von diesen Teilen hoch, ja. Ist oder und deswegen, ne, eben die zweite Welt ist das was, wo man dann sagt, eigentlich geht es darum, das hin und her zu schieben und diese Assets irgendwann wieder zu verkaufen, mit dem neuen Geld wieder was Neues einzukaufen und so weiter, und ich pole mich damit immer weiter nach oben und kann damit natürlich irgendwie eine Art Passive-Income-Strategie haben vielleicht. Also deswegen ist das, glaube ich, spannend. Ich persönlich hätte zumindest keine Antwort. Ich finde beide Welten irgendwie interessant in einem gewissen Grad. Wir haben uns ja noch eine NFT-Gallery angeschaut, wo wirklich sehr rein aus der Kunstwelt mal so betrachtet sehr spannende Animationen und 3D-Arts waren, was ich einfach sehr cool fand. Ich könnte mir vorstellen, wenn man wirklich das auch ernst nimmt und sagt, ich hänge mir da mal, also mein Bild ist nicht mehr ein Bild an der Wand, sondern ich habe irgendwie eine Art Projektionsfläche oder Bildschirm und kann dort meine Galerie durch, also auch präsentieren und habe ja dieses Unikat eben und dass damit Kunst auch in den animierten Bereich gehen kann, was ja analog auf dem Dings mit Umblättern nur zu leisten wäre.
Ja.
Genau, also deswegen finde ich das super spannend, analog zum Metaverse.
Ja, die galante Überleitung. gleichzeitig sind das halt grundlegende Bausteine für das Bauen eines, wenn man so will, Paralleluniversums oder sagen wir mal der Schnittstelle zwischen der realen Welt und einer virtuellen Welt, indem man sich, und ich saß da ein paar Mal mit offenem Mund, was man an realem Geld ausgeben kann für ein Stück Land im virtuellen Land.
Oh ja.
Also fancy Animationen, sieht alles super schick aus und super strange von einem eher Minecraft anmutenden etwas hin zu einem super sophisticated 3D Universum. Da entsteht, glaube ich, gerade was, was im Moment vielleicht sich noch ein bisschen anfühlt wie so ein, okay, da wollen Leute weglaufen vor der realen Welt und sich irgendwas Neues bauen. Aber, und ja, wir hatten es alles schon, wir erinnern uns an Second Life, wir erinnern uns an die Sims oder, ne, es gibt wahnsinnig viele Spiele, die das jetzt gerade schon machen und die quasi Parallelwelten aufbauen. Ob man dafür eine VR-Brille aufsetzt oder eine AR-Brille von Microsoft, die HoloLens oder so, das sind aber einfach technische Möglichkeiten, die im Moment noch am Anfang stehen und im Aufbau sind und wo es aber trotzdem das Bedürfnis gibt, sich eine bestimmte Kleidung anzulegen oder einen witzigen Hut zu tragen, weil man halt die Identität in der virtuellen Welt vielleicht auch ausleben will. Und dann waren wir plötzlich bei wieder so größeren Themen, okay, es gibt ganz viele verschiedene Identitäten. Also man kann in dem einen Universum diese Rolle spielen, in dem anderen Universum diese Rolle spielen. Auch sowas kennt man jetzt schon aus der echten Welt, ne? Aber da diese ganze Creator-Szene für diesen virtuellen Bereich wahrscheinlich noch am Anfang steht. Wie baut man denn so einen Hut in 3D? Wie baut man denn ein Haus? Wir haben dann von Architekten gehört, die nur noch virtuelle Häuser bauen und das auf einem Marketplace zum Verkauf stellen, sodass man sich dort dann irgendwelche Hauspartys bauen kann. Also ich habe am Anfang auch, ich habe es belächelt und ich habe gedacht, wie viel Geld fließt denn da jetzt gerade rein in eine völlige Spielerei? Und habe dann gemerkt, dass es ein Also dass es auch eine Form von Exklusivität haben kann. Also in dem Moment, wo Künstler anfangen, virtuelle Konzerte in dem Metaverse zu machen und halt ihre Kunst, gerade in Zeiten von Pandemie, einer plötzlich globalen Community zur Verfügung stellen, auch in exklusiver Form und dadurch ihre Leute erreichen, die sie vorher nur auf einer großen Bühne erreichen konnten, was wir zugegebenermaßen gestern Abend auch gemacht haben. Dann waren wir noch mal ganz kurz in der realen Welt und haben uns ein riesengroßes Konzert angeguckt. Aber es entstehen beide Parallelwelten parallel nebeneinander.
Ich glaube auch, das ist dann das, was es wieder dann spannend macht, ist natürlich das, also gesellschaftlich, was es so B2C-artig oder in diesem rein Consumer-Bereich anbelangt, bin ich auch noch nicht ganz einig mit mir selbst, was ich davon halte. Oder also ne, Thema Hype-Faktor und braucht man es? Oder wie, was ist jetzt sogar der konkrete Sinn, auch mit diesen diversen Persönlichkeiten, sag ich mal, oder Avataren. Aber gut, das wird sich automatisch, glaube ich, hinbiegen alles. Was aber natürlich spannend ist, und da bin ich total pro wieder eingestellt tatsächlich, ist natürlich so ein bisschen der Business-Faktor dahinter. Ne? Also die Geschäfts- Möglichkeiten, Business Opportunities, die sich da jetzt rauskristallisieren. Du hast es eben schon ein bisschen angesprochen, das Thema Events. Bisher hatten wir immer die Herausforderung, hauptsächlich ein analoges oder digitales Event, sprich vor Ort oder in Zoom, ganz klassisch zu machen, und waren aber immer mit so einer 2D-Brücke irgendwie verbunden. Es war sehr statisch, sehr am Bildschirm sitzen und das war's. Und das kann natürlich eine ganz neue Dimension kriegen, ne? Wenn man irgendwie sagt, ich muss gar nicht immer, als Metaverse muss nicht die Welt sein. Da wird sie vielleicht in 10 Jahren hinorientiert sein, dass die Dinger fusionieren, man weiß es nicht. Aber zumindest, wenn ich sage, ich kann also eine Event-Venue, die ich im Idealfall, das mag das Olympiastadion in Berlin sein und ich baue das quasi nach, oder es gibt das nachgebaut und ich kann das quasi mieten, aber ich kann mir einfach auch mein Dream Space quasi selber bauen. Ich kann mir eine unfassbar coole, kreative Location basteln, die es in meiner Fantasie, also stellen wir uns vor, wir könnten ein Networking-Event in der Welt von Avatar machen, mit schwebenden Inseln, wo man irgendwie auch Drachen hinfliegen kann. Ist jetzt vielleicht sehr LSD-orientiert. Ja. Also ich meine nur mal, es geht viel grenzenloser und, glaube ich, auch eine ganz tolle, spannende Form, eine Veranstaltung im Generellen abzubilden vom Konzert. Dann eben die Möglichkeiten als Sales-Kanal das zu nutzen. Also genau, da sind wir wieder bei dieser NFT-Brücke zu sagen, also die haben das auch vorgestellt, dass Nike daran arbeitet, virtuelle Schuhe, Sneakers quasi zu produzieren oder zu kreieren, wie man es nennen will, um das dann quasi, man kennt es aus Fortnite auch, dass man irgendwie in einer konvertierten Währung dort, wenn man so will, mit irgendwelchen Coins dann sagen kann, ich kann mir da irgendwie ein cooles Outfit einkaufen, und dann kann mein Avatar eben so und so aussehen, und das praktisch dort auch. Also es bestehen direkte Sales-Möglichkeiten, dass ich eben Produkte, die ich hier habe, dort irgendwo auch an den Markt bringen kann. Und so weiter und so fort. Also ich glaube, das hat halt auch für Marketing-Aspekte eben einen spannenden Charakter und gleichzeitig auch für eben Interaktionen mit neuen, vielleicht auch Zielgruppen oder bestehende in andere Welten wortwörtlich zu überführen.
Ja, und für wen das jetzt alles zu funky und shiny und spielerisch ist, es gab natürlich auch Anwendungsfälle, die vielleicht etwas näher an der aktuellen Realität dran sind. Einerseits, was mich am meisten überrascht hat, ist diese ganze Biotechnologie-Geschichte. Also wie schaffen wir es? Da gab es in einem Vortrag wunderschön einmal ein positives Szenario und ein gruseliges Szenario. Technologie ist ja erstmal nur eine Möglichkeit, wofür man es einsetzt, ist dann zweitrangig. Einerseits, dass man mit AI Menschen relativ schnell erkennen kann. Da gab es zwei Beispiele. Einmal am Heartbeat, also an dem Rhythmus, wie das Herz schlägt, sei wohl sehr, sehr, also universell, so ein bisschen wie der Fingerprint oder die Iris im Auge. Oder aber auch der Atem, dass das alles Möglichkeiten sind, Menschen wiederzuerkennen und quasi wieder zu tracken in dem einen Fall, oder andersrum sich zu authentifizieren. Also wie man Menschen sozusagen Fraud, Detection, Geschichten, wie man Diebstahl mit Identitäten zum Beispiel vermeiden kann. AI generell ist am Ende eine neue Form von Machine Learning, gibt es seit vielen, vielen Jahren, und jetzt kommen aber plötzlich Anwendungsfelder dazu, in dem Moment, wo quasi die Rechenkapazität sich erhöht und gleichzeitig auch viel, viel mehr Daten anfallen, als es früher vielleicht der Fall war, und wir jetzt lernen, mit diesen Daten schlaue Dinge anzustellen. Ich kann mich erinnern, wir saßen beim Product Manager von Alexa, der relativ auch sehr, sehr optimistisch in die Zukunft geguckt hat, und sein ganzes Leben war durchautomatisiert, und natürlich geht die Garagentür auf, wenn er nach Hause kommt, und wieder zu, wenn er nach... Also das sind ganz viele natürlich produktgetriebene Innovationen, die in einem Ökosystem plötzlich Dinge vereinfachen sollen. Und da fand ich die Fragerunde super spannend danach, weil halt auch diese Fragen aufkamen wie, ich vertraue der Technologie, aber nicht dem Unternehmen dahinter.
Das es gebaut hat, ja.
Dem ich erstmal meine Daten geben muss. Oder wie sieht denn das aus, wenn quasi alle Systeme um mich herum für mich mitdenken? Muss ich dann selber nicht mehr denken? Bin ich noch mündig? Also da sind ganz, ganz viele ethische Sachen, die gerade noch ganz am Anfang sind und die vermutlich auch noch, also Regulationen gibt es ja dann überhaupt nicht, gerade hier nicht in Texas, aber auch in Deutschland gibt es halt ganz, ganz viele erstmal Möglichkeiten, so ein bisschen wie Wildweststimmung, wo man halt viele Dinge bauen kann und sich dann währenddessen aber überlegen muss, okay, was macht denn das mit uns gesellschaftlich, wenn um uns herum ganz viele Dinge passieren, die wir selber gar nicht mehr steuern können und die selber sich auch ihre Regeln zurechtgelegt haben. Und da will ich jetzt gar nicht der Spielverderber sein, der deutsche Bedenkenträger, ne? Aber es ist schon so, dass die Möglichkeiten gigantisch sind und wir einfach schauen müssen, wie sie eingesetzt werden können. Deepfakes war so ein Riesending. Also jetzt haben wir gerade in mehreren Krisen gemerkt, wie Fake News uns gesellschaftlich Herausforderungen stellen. Es ist auch jetzt schon möglich. Wir haben dann abends uns kleine Avatare gebaut, die nicht oder kaum unterscheidbar sind von originalen Profilbildern, die aber komplett AI-generated sind. Also die von einer KI an random Faktoren erstellt wurden. Und so ist es auch jetzt in Kriegsszenarien schon möglich, Prominenten bestimmte Worte in den Mund zu legen. Und es ist eben nicht mehr so einfach zu sagen, okay, ist es ein Original oder ist es produziert? Und da sind wahnsinnig viele gesellschaftliche Herausforderungen, die auf uns zukommen und die wir aber trotzdem, das ist meine Haltung, nur weil es Gefahren gibt, sollte man die Technologie nicht verteufeln, sondern einen schlauen Weg man muss hinfahren, man muss sich das angucken und schauen, wie funktioniert's. Man muss hinter den Hype so ein bisschen gucken, was ist bla bla und fancy Präsentationsskills und was ist real. Und dann im zweiten Schritt aber auch sinnvolle Möglichkeiten der Anwendung der Technologie zu entwickeln.
Ja, das ist dieses Werkzeug-Waffe-Thema vielleicht ein bisschen hart gesagt. Ne? Du kannst mit einer Schaufel ein Loch buddeln, um ein Haus zu bauen und kannst damit auch irgendwie einen über den Latz ziehen. Genau, also das, um das dann nur mal so noch einzusortieren. Aber was für mich so zwei, drei Abers sind, ist das eine ist, dass man, was habe ich so mitgenommen, oder es ist so ein Achtungsding immer im Hinterkopf gewesen, ist halt, wo wir es vorhin schon gesagt haben, super Sales getrieben. Mhm. Ist natürlich klar, dass irgendein Product Manager, der Alexa von Amazon, pro AI ist und voll automatisiert, weil er sagt, das ist effektiv das, was Alexa
Geschäftsmodell, ja,
bringen soll irgendwo. Ja. Genau. Also, und viel auch, ich war bei einer Metaverse-Digital Fashion Panel, wo Marketingmanager von Ralph Lauren und Co. drin saßen. Super spannend, aber die waren auch sehr, sehr cool mit dem ganzen Thema. Ich fand es auch geil, die haben ein Filmchen gezeigt für ein Fashion-Event, das quasi sponsored bei Ralph Lauren war. Sehr cool gemacht, finde ich. Also die Experience finde ich super. Das war jetzt eher ein Metaverse-Thema, aber mal unabhängig davon. Aber ja, natürlich im Effektiv, die das auch super. Also ich fand, bei jedem Vortrag hast du am Ende so 10% war immer nochmal ein kleiner Werbeblock für den oder diejenigen. Ja. Aber also sehr, vielleicht sind wir Deutschen auch ein bisschen sehr sensibel für, um das schnell zu merken. Unabhängig davon, also das zum einen, auf der anderen Seite so ein bisschen zwei Abers noch. Das eine, was auch ein bisschen zu kurz fand, sind wir uns, glaube ich, beide einig, ist das Thema Climate Issues. Mit dem Thema.
Der Energieverbrauch ist einfach gigantisch. Alles, was hier gebaut wird, ist super fancy und shiny, aber die Blockchain ist im Moment noch unfassbar aufwendig und der Ether ist jetzt die letzten Tage in die Höhe geschnellt, ist ja gerade auch dabei, das umzubauen, dass es nicht mehr so viel Geld kostet, das Zeug zu minen. Aber ja, muss man adressieren. Und das ist gerade hier, wir sind vorhin gerade durch ziemlich warme Gegenden gelaufen und wir merken einfach, das ist real. Es hat schon lange nicht mehr hier geregnet und es ist unfassbar trocken. Es kommt auf uns zu. Und das sollte man bei Technologie definitiv mitdenken.
Und dann aber wieder, das ist nämlich das zweite Aber, zu sagen, also go for it. Jetzt, das heißt nicht, dass wir sagen, na, dann machen wir Blockchain halt nicht. Mhm. Oder AI, also das so zu canceln. So. Ich finde das immer schwierig, wenn man schnell in so eine vielleicht übertriebene Abwehrhaltung dann geht und sagt, nee, dann ist es das nicht. Oder dann würde die Gefahr hintenrum viel größer sein. Und deswegen fand ich es für mich mit so das Beste dann aus der ganzen Tech-Geschichte, da sein, austauschen. Aber wie gesagt, nicht so, ich sehe ein TED-Panel und sage, na, das ist ja ein Quatsch jetzt. Also so, dass man so schnell eine Distanz und eine Abwehrhaltung eben aufbaut, sondern sich vielleicht nochmal mehr dadurch motiviert fühlt, sich neuen Dingen hinzugeben. Bei mir hat es geklappt. Was ich sehr cool fand, dass es eben so campusartig aufgestellt ist. Die Downtown Austin ist, was ich überraschend fand, eigentlich so 80% Hotels. Mhm. Also alles, was hier irgendwie in die Höhe geht, ist meistens ein Marriott, ein Hilton oder ein was auch immer Hotel. Aber eben auch da wieder, ne? Es wurden mehrere Räume angeboten, die irgendwie vielleicht auch in verschiedene Aura haben oder Ästhetik vielleicht, dadurch auch zu Themenkomplexen irgendwie passen und effektiv wie so ein Giant Coworking Space in meinen Augen, so dass man irgendwie sagt, man hat eine Area, wo sich eben eine Community trifft und bildet und gleichzeitig aber man sagt, okay, ich kann da, ich muss auch von da nach da hüpfen, ich komme wieder an anderen Menschen vorbei, ich komme dauernd in Austausch, du hast zwischendurch, kriegst du da mal so ein komisches, was auch immer, Sprudelwasser mit allen möglichen Geschmäckern und 5% Alkohol, was auch immer das für Zeug ist.
Ja, aber es war auf alle Fälle einer der Hauptsponsoren, deswegen haben wir das fleißig getrunken und es war halt kostenlos. Viele andere Dinge waren unfassbar teuer.
Unfassbar teuer, genau. Und man tauscht sich wieder mit Leuten aus. Und was ich eben gut fand, es ist also eben gar nicht statisch, wenn man jetzt die ganze Zeit in diesem Convention Center, was auch sehr groß ist, muss man dazu sagen, nur gesessen hätte oder innerhalb dessen rumrennt, wie bei so einer Expo sonst, wäre das, glaube ich, nur halb so krass gewesen. Wir waren den einen Tag, also wir haben unfassbar viel zu Fuß gemacht und waren den einen Tag eigentlich so aus, dass wir sagen, ja, lass uns mal bei dieser Bar Street, also Sixth Street ist quasi, wo viele Clubs und Live-Music-Dinger sind, und haben dann gedacht, ach Mensch, das ist gar nicht so weit weg vom Capitol Building, bisschen Sightseeing, laufen wir doch einfach mal da hoch. Mhm. Und wir sind effektiv einen falschen Weg gelaufen, wenn man so will. Wir wollten eigentlich eine Straße weiter, sind dann aber vorher abgebogen und haben dann bloß gesehen, okay, da gibt es ein Movie Theater, und da stehen irgendwie viele Leute, Blitzlicht, klapper, 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 was ist denn da los? Und wo viele Menschen sind, gucken wir erstmal hin, mal schauen, was da los ist. Genau. Und zufällig war das also so, dass da die Filmpremiere von der aktuellen, ist das eine Serie, glaube ich, We Crashed, also die Story of WeWork quasi bei Apple TV, wurde dort quasi prämiert, also vorgestellt. Und dann läuft man mal spontan so anderthalb Meter an Anne Hathaway, Jared Leto, Sandra Bullock war da. Also was für ein zufälliges Treffen von solchen Stars man dann irgendwie auf einmal initiiert. Also worauf ich hinaus will, ist, fand ich für mich einfach super inspirierend, wie wertvoll es sein kann, vom Plan abzuweichen. Mhm. Und dass zufällig ganz krasse neue Momente, vielleicht sogar bessere, entstehen. Du hattest, glaube ich, irgendwie auch so einen ähnlichen Moment.
Ja, es ist, da muss ich kurz, Giant Coworking Space ist natürlich, ne, kein Zufall, dass wir da dran denken, aber es ist, also wenn man Menschen zusammenbringt, auch gerade aus verschiedenen Richtungen. Ich habe die ersten 2-3 Tage drüber nachgedacht, wer kommt hierher und warum kommen die Leute hierher? Ich habe keinen gemeinsamen Nenner gefunden, warum die Motivation ist, hierher zu kommen, weil es eben nicht nur Technik ist, sondern auch Künstler, Musiker aus der gesamten Welt verteilt, und sich eigentlich 3 verschiedene Veranstaltungen so ein bisschen überlappen und überschneiden und das auch in der Stadt sichtbar waren. Ne? Die Badges hatten verschiedene Farben und dann hattest du so die einen, die vielleicht ein bisschen businessmäßiger aussahen und die anderen, die ein bisschen
kreativer.
Wilder durch die Stadt gelaufen sind. Die einen haben die Tage genutzt, die anderen die Nächte und das hat sich irgendwie alles so lustig irgendwie ergänzt und ist aber auch eine super schöne Haltung und das hat man auch bei dem Opening Talk gemerkt, dass die Organisatoren der Veranstaltung genau diesen Spirit, es ist ja als Musikveranstaltung eigentlich groß geworden und hat dann die anderen Sachen drumherum gebaut und hat gemerkt, naja, Innovation entsteht durch Kreativität, braucht aber verschiedene Facetten. Und da hat man gemerkt, dass diese Serendipity, diese Zufälle, die sozusagen entstehen, ohne dass man sie plant, dass das was ist, wenn man einen Campus kreiert, der Zufälle zulässt, der Craziness zulässt, der inklusiv ist, der verrückte Dinge toleriert oder sogar motiviert, sei du selber, mach was du willst. Und da entstehen unerwartete Dinge, die einen selber vielleicht weiterbringen, als wenn man einfach nur ABC seine Konferenz vielleicht abklappert. Und auch Innovation ist was außerhalb der Komfortzone entsteht. Also in dem Moment, wo du eben auf Leute triffst, die du normalerweise niemals ansprechen würdest, aus welchem Grund auch immer, dann kommt man halt auf neue Sichtweisen, dann kommt man halt auch auf neue Denkmuster und ist in welchem Kontext auch immer vielleicht hinterher schlauer als vorher.
Das bringt mich tatsächlich so ein bisschen zu so einem generellen Cultural-Aspekt hier. Das Zwischenmenschliche, ich fand es unfassbar angenehm. Hätte ich ehrlich gesagt selber gar nicht so erwartet. So. Also ich meine, ich war schon mal in Amerika, so ist nicht. Aber ich habe so gedacht, es ist halt sehr so auf Individualität aus. Und ich hatte so die Erwartung, dass die Leute deswegen sehr auf sich beschränkt sind vielleicht oder so, jeder macht sein Ding und jeder ist jetzt da und hat aber nichts mit den anderen zu tun. Und du brauchst aber nur jemanden irgendwie touchieren und schon, oh, I'm so sorry und solche Geschichten. Oder immer ein nice to meet you, what's up, so nice T-Shirt, whatever. Also
super offen.
Solche ja. Sachen, auch dieses gegenseitige, feiern ist ein übertriebenes Wort, aber so appreciaten so ein bisschen. Dass man irgendwie sagt, Mensch, cool. Und das macht so Spaß, auch gestern bei dem Konzert. Man sitzt da und man hat direkt wieder mit Leuten aus, also ich habe mit einer Lady aus Denver gesprochen, die mich zugetextet hat, wie oft sie nach Aspen fliegt, von mir aus. Aber und danach noch eine andere Truppe aus 6 Leuten, die einfach auch zu dem Konzert waren, mega hyped waren. Und das, also es macht Spaß, sich so zu connecten. Und ich habe das Gefühl, dass man durch dieses Intro, also die andere Art, auch aufeinander zuzugehen, oder also ja gar nicht bewusst, aber sobald man aufeinander trifft, zu sagen, ja, hi, wie geht's dir, wie heißt du, was machst du, das ist hier irgendwie so normal, ich glaube auch sprachlich normal.
The magic of small talk.
Ja, also, ja, ne, aber ich finde es irgendwie cool, weil es überhaupt dazu führt, dass sich Menschen ja miteinander austauschen und dann wieder irgendwo vielleicht weiterbringen und überhaupt eine Konversation entsteht. Und da habe ich das Gefühl, dass uns in Deutschland das an ein oder anderen Stelle ein bisschen schwerfällt, weil man so denkt, wer weiß, weil man vielleicht auch die Erfahrung gemacht hat, dass Leute dann sagen, was wollen sie jetzt von mir? Und du denkst, ich weiß ich nicht, aber du bist hier, ich bin hier, lass doch mal schnacken. Oder nicht, weiß ich nicht, vielleicht. Also ich fand's cool, ich habe das genossen, dass man viel Offenheit und viel ich würde sagen, Freundlichkeit erlebt hat und möchte davon auch ein bisschen was im Koffer mitnehmen.
Ja, dann bleiben wir noch mal kurz beim Koffer, den wir mitnehmen nach Hause. Was sind denn so deine 3 Key Takeaways, die du mitbringst nach Rostock?
Ist echt nicht leicht, das zusammenzupacken, zu kanalisieren. Das finde ich ist übrigens auch noch ein Aspekt, weshalb es gut war, dass man jetzt zum Schluss mit diesem Music Festival noch mal so ausklingt, einfach weil man Zeit hat, es zu verdauen. Ich finde, man hat schnell aus so einer Hustle-Sicht, vielleicht, ich weiß gar nicht, woran es liegt, aber so dieses, das Event geht 3 Tage, also bin ich 2,5 Tage gefühlt da und bums. Und am nächsten Tag am besten arbeiten und gleich weitermachen.
Ja.
So, das heißt also, dieses sich Zeit nehmen, auch vor Ort das nochmal zu verarbeiten, auch hier in diesen Kontext zu bringen. Man merkt, die Stadt entspannt sich langsam auch wieder, es sind nicht mehr allzu viele Leute da, auch die Stände praktisch, oder die Locations bauen ab. Also das zum einen, mal sich Zeit zu nehmen, Dinge, das Gehirn, das verarbeiten zu lassen, zu festigen, zu speichern. Das ist so ein Part erstmal generell. Das vielleicht konkret aus diesem rein inhaltlichen Ding. Für mich ist diese Zugangsbarriere oder die Haltung, nicht gegen, aber zumindest nicht konkret mit diesen Zukunftsthemen wie Web3 und vor allem Metaverses, was ich vorher auch eher so, mal gucken, gesehen habe, ist jetzt für mich viel klarer und dadurch viel, viel spannender. Ich muss nicht alles mitmachen. So ein Wallet ist sicherlich bei mir auch drin und mal so ein Avatar bauen, einfach so wie du es vorhin gesagt hast, mal ausprobieren, finde ich super. Mich interessiert vor allem eben nachher diese ganze Business-Welt und auch Marketing-Facetten und das ist auf jeden Fall was ich für mich mitnehme, womit ich mich einfach richtig mit beschäftigen will, auch ein Thema, wie kann ich, also Content Creation, ich bin ja nun irgendwo auch einer, interessiert mich ultra, was muss ich für Skills eigentlich lernen, muss ich mich mit Unreal Engine bis ins letzte Detail auskennen, um von Fashion Pieces bis Kamerafahrten, also was brauche ich eigentlich, um in dieser Welt als Macher, als Gestalter mitwirken zu können. Das wird meine Hausaufgabe quasi für die nächsten Jahre, glaube ich, werden. Und das Dritte ist ehrlich gesagt genau das, was ich eben schon mal meinte, so diese zwischenmenschliche Offenheit, das Akzeptieren, also selber, man sagt immer, ja, sei du selbst und das machen viele, glaube ich, irgendwo auch, aber gleichzeitig dann mit so einer Akzeptanzhaltung und vielleicht auch mal so einer Appreciating Sicht auf jemand anderes zu sein, weil Mensch, cool, wie du unterwegs bist und was du machst und dem das vielleicht oder ihr das auch mal zu sagen. Und sagen, Mensch, also ich habe hier halt einen unfassbar teuren Hut gekauft, weil es hier einfach, das ist also klar, du kannst nicht aus Texas zurückkommen ohne Hut. Und direkt, also die Leute, egal auch wer, finden es cool. Und klar, man hat mit den Leuten überhaupt nichts zu tun, aber man fühlt sich natürlich cool, wenn andere Leute das, also wenn man wahrgenommen wird, die sehen das und die finden was Cooles, was Gutes daran. Mhm. Wenn man das auch wieder geben kann, das Geben und Nehmen, also man empfängt doch gerne Komplimente und wenn man sie weitergeben kann, finde ich, ist das ein genauso gutes Gefühl. Mhm. Und ich finde, da kann man ruhig nochmal einen Funken drauflegen. Ich werde es versuchen, so gut wie möglich. Genau, das sind, glaube ich, so meine drei Pakete im großen Übergepäck.
Ja, spannend. Ich glaube, bei mir sind es, ich nenne sie mal ein bisschen so, wie die meisten Panels dort hießen. Das eine ist The Future of Work. Wie werden wir zusammenarbeiten? Es hat sich dauerhaft was verändert in unserer Einstellung zur Arbeit. Ich glaube, Arbeit wird dezentraler werden, wird selbstbestimmt werden. Alle Arbeitnehmer können sich aussuchen, wo sie arbeiten, wann sie arbeiten, mit wem sie arbeiten. Das wird alles viel, viel schnelllebiger sein. Und Überraschung, Coworking Spaces sind Teil der Lösung dessen, dass wir als globales Dorf quasi immer mehr zusammenwachsen und uns vernetzen. Das zweite, The Future of Tech, das dezentrale Netz, bin ich super gespannt drauf, ob es gelingt aus dem Web 2, das sehr plattformgetrieben ist, sehr zentralisiert ist, ob es gelingt, war ein sehr, sehr inspirierender Talk, der Customer wird zum Member, also man wird selber wieder Owner seiner Daten und entscheidet, was man mit wem teilt. Und es gibt ganz, ganz viele Punkte, die community-driven gemeinsam etwas auf die Beine stellen und eben nicht mehr dieses eine Facebook, dieses eine Twitter, das eine Google und so weiter. Ob das wirklich gelingt, die Monopole da aufzubrechen und da ein etwas gerechteres Netz auf die Beine zu stellen, bin ich super gespannt. Habe ich aber Lust drauf, auch als Privacy- und Data-Mensch. Und das Dritte ist tatsächlich, ich habe mir natürlich im Hinterkopf, dass wir selber eine Konferenz im Sommer organisieren, ganz, ganz viel abgeguckt von, ich habe unfassbaren Respekt vor der Logistik von so einer Riesenveranstaltung, wie viele Menschenmassen beschäftigt sind, uns von A nach B zu leiten und die Badges auszugeben und zu kontrollieren, trotzdem auch noch in Corona-Zeiten irgendwie eine Mindestform von Security zu dieses ganze Access-Thema, wer darf wann wie rein, wie kriegt man das journalistisch hin, dass über bestimmte Dinge berichtet wird, wie kriegt man das hin, dass man automatisiert Empfehlungen per E-Mail am Abend bekommt, hey, hast du schon mal gesehen, morgen kommt das Thema, das könnte dich interessieren, weil du warst nämlich auf dem Talk. Also da ist unfassbar viel Logik und auch Geld dahinter, um so eine riesen Veranstaltung zu stemmen, und das ist gerade so kurz in postpandemischen Zeiten, hier fühlt sich zumindest so an, in Deutschland glaube ich noch nicht, eine gigantische Leistung, sowas auf die Beine zu stellen und auch so einen Wert nach vorne zu stellen, die Diversität, das Treffen und das Feiern von Innovationen, dass das den physischen Raum braucht. Das ist ein riesengroßer Ansporn für unser eigenes Festival am 14. Juli in Leipzig, das Machen-Festival. Da sind wir ja gerade dabei, Speaker zu akquirieren, Themen zu setzen und auch zu schauen, wen wollen wir da überhaupt haben. Man braucht solche Impulse von außen, man braucht auch die Immersion in fremde Dinge, die erstmal weit draußen von der Komfortzone sind, sich auch gegenseitig da mal ein bisschen zerschubsen und zu sagen, ey, wir gehen da jetzt hin, auch wenn du skeptisch bist, ob das Technik ist oder ob das jetzt meine Musikrichtung ist oder was auch immer, dass das einen Mehrwert bringt, sich da mal ins kalte Wasser zu werfen und mitzuschwimmen und Teile davon auch für seinen Alltag. Das muss jetzt nicht immer so eine teure Konferenz sein oder so eine weite Reise, das geht gar nicht. Aber ich glaube, viel von dem Mindset kann man sich hoffentlich irgendwie konservieren oder irgendwie in der Form, ob es mit einem Hut ist oder mit einem NFT, daran erinnern und das nach Hause mitzubringen. Das fände ich ultra wertvoll und ein Stück weit von dieser Energie in Rostock und in Leipzig auch mit zu etablieren.
Ich finde auch, lasst uns einfach echt viel drüber sprechen. Mhm. Es gibt so viel zu sehen, zu entdecken, zu besprechen darüber, zu kritisieren sicherlich auch. Und ich finde, das ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt und Startmechanismus, den wir jetzt auch ziehen können, unabhängig davon, ob wir selber createn wollen, aber zumindest schon mal discussen.
Sehr schön. Max, vielen Dank für deinen Besuch im Podcast.
Ja, ich war ja sowieso hier.
Das stimmt.
Du war jetzt Win-Win.
Das ist richtig. Wir setzen uns morgen in den Flieger. Wir hoffen, dass wir über die Rockies kommen. Wir haben schon eine große böse Warnung von United bekommen.
Immer gucken.
Wir schauen, wie das weitergeht. Und wenn dem so ist, sehen wir uns bald wieder in Rostock respektive Leipzig und freuen uns auf die Auswertungsgespräche mit euch da draußen.
Wir bringen Sonne mit.
Sonne im Herzen, auch ein bisschen Sonnenbrand, glaube ich.
Haut.
Genau. Ihr könnt diesen Podcast abonnieren. Da gibt es 14-tägig das Startup Update und immer mal diesen Deep Dive mit besonderen Persönlichkeiten. Gründer sind immer Personen, die Dinge auf die Beine stellen und die Geschichten zu erzählen haben. Deswegen freuen wir uns bald, wieder mehr davon zu leisten. Bis ganz bald. Tschüss und auf Wiedersehen.
Ciao, ciao.